Guten Morgen. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, alles geht gut. Also genau genommen nicht erkältet, sondern Allergie, falls es euch beruhigt. Wir waren in diesem Sommer segeln. Es war eine besonders schöne Zeit. Allerdings war die erste Überfahrt von Heiligenahafen nach Langeland etwas schwierig. Georg, unser Chef auf dem Boot, hatte schon prophezeit, dass die Kombination aus Wellen, Wind und Fahrtrichtung etwas ungünstig sein würde. Das heißt, die Wellen kamen so von hinten und ihr könnt euch vorstellen, wir fuhren so schräg dagegen, dass das Boot rollte immer so. Wir dachten, ach ja, das wird schon. Und sind dann früh aufgebrochen mit der Idee, die Kinder schlafen aus und bis die aufwachen, sind wir quasi schon da. Ja, so nach einer halben Stunde hatten wir 4 blasse Kinder an Deck und es kam, wie es kommen musste. Für uns Frauen hat das die eigene Übelkeit ehrlich gesagt verstärkt. Also die Überfahrt war unerfreulich. Abends, als wir dann sicher im Hafen waren und so alles wieder gut, fragte mich Maria, die Freundin meines Bruders, von der wir alle wissen, dass sie nicht glaubt, ob ich gebetet hätte. Nein, ich hatte nicht gebetet. Sie schon. Ich so. Das hat mich ehrlich gesagt lange umgetrieben. Und ich lag abends im Bett und fragte mich, war das jetzt okay, dass ich nicht gebetet hatte? War es eher ein Zeichen meines großen Glaubens oder war es ein Zeichen meines kleinen Glaubens, dass ich nicht gebetet hatte? Also jetzt mal ganz sachlich betrachtet, war es so, dass ich mir 100%ig sicher war, dass wir ankommen würden, und zwar sicher. Und zweitens war ich mir auch sicher, dass Gott die Fahrt nicht wundersam verkürzen würde. Tja, am nächsten Tag besuchten wir eine Kirche und vorne am Altar hing ein sehr eindrucksvolles Bild von der Sturmstillung. Und da kam die Frage wieder hoch. Bevor ich anfange, möchte ich noch hinzufügen, dass ich bei der Vorbereitung auf diese Predigt eine andere Predigt gefunden habe, die diesen Text wirklich außerordentlich gut auslegt. Und deswegen möchte ich einmal sagen, dass der Herr Pfarrer Karl-Heinz Feldmann sie am 25.06.2000 im katholischen Pfarramt St. Rochus Mainz gehalten hat. Sollte es euch interessieren, er hat einige Anstöße für mich mitgegeben. Danke, ich habe hier Wasser. Das ist ja sehr lieb. Ich hoffe, ihr könnt es ertragen, die Stimmlage heute. Wir lesen Markus 4, 35 bis 41, die Stillung des Sturms. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass dem Wind und Meer gehorsam sind? Lasst uns die Geschichte noch einmal genau betrachten. Sie beginnt mit einer Aufforderung Jesu. Das heißt, die Jünger sind nicht im Alleingang unterwegs. Oh Mist. Die Jünger sind nicht im Alleingang unterwegs, sondern sie gehorchen und fahren los. Und völlig unerwartet geraten sie in einen Sturm. Der See Genezareth ist bekannt für seine überraschenden Fallwinde und ich gehe davon aus, dass die Jünger in einen solchen geraten sind. Wir waren auch bei ordentlichem Wind und Seegang unterwegs, aber ich würde sagen, das war der Bereich, den der eine als sportlich und schön empfindet und der andere denkt, na ja, ich könnte mir jetzt auch ein bisschen weniger vorstellen. Aber in dem Moment, wenn Wasser ins Boot läuft, ist Schluss mit lustig. Die Jünger kannten den See, sie kannten das Boot, sie waren Profis. Und sie wussten, jetzt geht es um alles. Es war eine echte Bedrohung. Wie vorher ja schon angeklungen ist, haben wir uns in diesem Sommer mit der Bedrohlichkeit des Wassers unfreiwillig beschäftigt. Diese Wasserfluten, die Menschen überrascht haben in ihren Häusern, die so viel weggespült haben an Hab und Gut, die Menschen bedroht haben und in gefährliche Situationen gebracht haben und sogar umgebracht haben. Ja, am Ende dieses Sommers können wir uns in die Jünger hineinversetzen. Wir wissen, wie es ist, wenn Wasser zur Bedrohung wird. Dagegen ist das Verhalten von Jesus völlig unverständlich. Seltsam, dass er schläft. Der Sturm pfeift, die Wellen schlagen hoch und spritzen ins Boot. Das Boot wird hin und her geworfen, die Jünger schuften. Die einen kümmern sich ums Boot, die anderen schöpfen Wasser. Wenn sie sich verständigen wollen, müssen sie schreien. Es ist laut, es ist nass. Wie kann er schlafen? Die Jünger wecken ihn auf und bitten ihn um Hilfe. Und Jesus steht auf, stillt den Sturm, völlig selbstverständlich. Und dann macht er ihnen Vorwürfe. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Die Jünger beschäftigt diese Frage ehrlich gesagt nicht so sehr. Ihre Frage ist mehr, wie kann es sein, dass er so mächtig ist? Sie haben erlebt, dass er Kranke heilt und Dämonen austreibt, aber dass er Macht über die Naturgewalten hat, das ist neu. Zurück zum schlafenden Jesus. War er so müde vom Tag? Er, der stets geistesgegenwärtig in allen Situationen reagiert. Er, der Situationen durchdringt und begreift wie kein anderer. Er, der stets schlagfertig im Gespräch mit den gelehrtesten Männern des Landes diskutiert, hat er komplett den Sinn für diese Situation verloren? Kann es sein, dass seine engsten Freunde sterben und er merkt es nicht? Das ist nicht nur unglaublich, das ist wahrscheinlich nicht der Punkt. Dieser Schlaf in diesem Moment ist eine Provokation. Was also ist die Botschaft dieses Schlafs? Vielleicht zuerst die Frage, was ist Schlaf eigentlich? Wir brauchen regelmäßig Schlaf, die einen mehr, die anderen weniger. Wir können das Bedürfnis aufschieben oder vernachlässigen, aber das schadet unserer Gesundheit. Schlaf ist ein besonderer Zustand. Wir handeln nicht bewusst, sondern wir brauchen eine geschützte Situation, der wir uns anvertrauen können, um dann in eine Art Bewusstlosigkeit zu versinken. In diesem Zustand erholen wir uns vom Tag. Ein Ruhezustand, in dem wir gleichzeitig verarbeiten, was geschehen ist. Manchmal völlig unbewusst und manchmal in Träumen, an die wir uns vielleicht sogar erinnern können. Und manchmal auch träumen wir Botschaften Gottes. Davon wird in der Bibel immer wieder berichtet. Und kennt ihr das? Wenn Kinder auf unserem Schoß einschlafen, dieses Vertrauen, das in diesem Moment deutlich wird, diese Hingabe, sicher wie in Abrahams Schoß, Vertrauen in Gottes Führung und Bewahrung, mitten im Sturm, so groß, dass Jesus schlafen kann. Aber zeigt sich der Glaube der Jünger nicht darin, dass sie zu Jesus kommen, dass sie ihn aufwecken und sagen, es gibt hier ein Problem, sollen wir nicht beten, wenn es uns schlecht geht? Das steht doch überall in der Bibel. Wir sollen beten. Klopft an, so wird euch aufgetan. Die Jünger wecken ihn auf und sagen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Das ist nicht nur ein Klopft an die Tür, das ist ein Vorwurf. Du schläfst und wir sterben. Sind wir dir egal? Das Nichthandeln Jesu, der Schlaf, stellt die Beziehung in Frage. Und damit kommen wir zur zweiten Dimension dieses Schlafs. Jesus ist ja nicht nur als Mensch unterwegs und damit als Vorbild für uns, sondern auch als Gott. Ja, und da ist die Brisanz ganz anders. Dieses Gefühl kennen wir. Gott schläft. Wir beten seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, mit vielen Leuten, mit wenigen Leuten. Und nichts passiert. Was ist los? Schläft er vielleicht? Hört er unser Rufen nicht? In diesem Jahr gibt es viele Situationen, die die ganze Welt betreffen oder zumindest viele Menschen. Covid-19, Klimakatastrophe, Sturmflut in Stolberg. Ja, warum lässt er das zu? Wie kann das sein? Wo ist er eigentlich? Und aus einem Gott, der schläft, kann ganz schnell ein Gott werden, den es gar nicht gibt. Die Aufforderung der Jünger an Jesus ist eigentlich gar nicht, dass sie denken, er soll jetzt den Sturm stillen, sondern sie denken, er soll mithelfen. Er soll auch Wasser schöpfen, mit das Boot steuern, mit rudern, Segel setzen. Und dann steht er auf und stillt den Sturm. Die Jünger sind danach völlig überwältigt. Aber dieser Moment davor, der Moment, in dem Gott zu schlafen scheint, der fühlt sich endlos an. Ja, wir sehen uns nach diesem Gott, der Wind und Wellen in der Hand hat, der alles kann. Nach einem mächtigen Gott und nicht nur einem mächtigen Gott, sondern einem mächtigen Gott, der es gut mit uns meint, der unser Bestes will. Er stillt nicht alle Stürme und trotzdem erwartet er von uns, dass wir das glauben, dass er gut ist und mächtig. Oder mächtig und gut. Und an dieser Stelle hören die einfachen Antworten auf. Es gibt so Erklärungsansätze. Die Welt ist gefallen und wir leiden unter den Folgen der Sünde. Okay. Der Weinstock muss beschnitten werden, damit er Frucht bringt. Gott sieht die größeren Zusammenhänge und führt uns letztlich zu einem guten Ziel. Vielleicht auch erst in der Ewigkeit, wo alle Tränen abgewischt werden und kein Tod mehr ist, kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei. Aber dieses Ende der Welt, das ist ja keine greifbare Hoffnung. Wir brauchen mehr, um dieses Leben zu bestehen. Leider hat uns Jesus auch nie versprochen, dass unser Leben glatt laufen wird. Aber was er uns versprochen hat, ist, dass er bei uns sein wird, alle Tage bis an das Ende der Welt. Wenn unsere Kinder krank sind, dann wollen sie im Elternbett schlafen. Wissen, dass sie nicht allein sind. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, ja, es gibt diese ganz schwierigen Nächte dann, in denen ich auch nicht schlafe, aber oft ist es so, sie liegen neben mir, ich spüre, dass sie aufwachen und dann schlafen sie ein, weil sie wissen, dass ich da bin und schlafen sich in die Genesung hinein. Es geht ihnen gar nicht im ersten Moment besser, aber sie fühlen sich sicher und geborgen. Gott ist immer bei uns, er trägt uns durch alles hindurch. Und er selbst hat in Jesus auf dieser Erde so viel Leid erlebt, dass er uns jetzt in jeder Situation vorangehen kann. Aber es ist wie in diesem Gedicht von den Spuren im Sand. Da schaut einer auf sein Leben zurück und sieht zwei Spuren im Sand. Und immer dann, wenn es kritisch ist oder war, sieht er nur noch eine Spur. Und er sagt zu Gott, schau, da, wo es besonders schlimm war, da hast du mich allein gelassen. Er sagt Gott, stimmt nicht. Da, wo du nur eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Zudem ist das so nachvollziehbar. Wir spüren seine Nähe oft nicht in den schwierigen Situationen. Wir fühlen uns nicht getragen, wir fühlen uns alleine. Aber dann gibt es eins, das hilft. Andere Menschen, die für uns da sind. Menschen, die mir vielleicht erzählen, was sie selber gerade mit Gott erleben. Menschen, deren Glaube gerade stark ist. Vielleicht auch einfach Menschen, die da sind, die für mich beten. Oder die mit mir aushalten, dass Gott gerade zu schlafen scheint. Oder, um auf Philipps Bild mit den Elefanten zurückzukommen, Menschen, die für mich das Wasser finden. Wir alle kennen Fürbitte. Ich habe mal von dem Konzept des Fürglaubens gehört. Wenn jemand nicht mehr glauben kann, kann ich für ihn glauben. Kann ich für ihn glauben und in diesen Glauben in Gebeten ausdrücken. Und wenn ich selbst nicht mehr glauben kann oder vielleicht auch nicht mehr glauben will, kann ich mich doch darin entspannen, dass andere für mich jetzt glauben können. Das setzt allerdings voraus, dass wir darüber reden. Dass wir Menschen haben, denen wir mitteilen, wie es uns wirklich geht. denen wir es so ehrlich sagen, dass sie für uns glauben können. Und vor denen wir uns nicht für unsere Zweifel schämen. Dann können wir eine neue Dimension der Gemeinschaft und der Gemeinde erleben. Bei der Vorbereitung dieser Predigt hatte ich den Eindruck, dass Gott den Glauben in unserer Gemeinde stärken, heilen und erneuern möchte. Wir alle haben Stürme erlebt. Und die meisten von uns haben auch schon andere durch stürmische Zeiten begleitet. Und wir alle kennen das Gefühl, dass Gott jetzt schläft. Und bei manchen hat sich dieser Gedanke vielleicht festgesetzt. Ihr erinnert euch an die Überfahrt, bei der ich nicht gebetet habe. Ich habe mich schon gefragt, hat mein Glaube Schaden genommen in stürmischen Zeiten? Habe ich ihn eingeschränkt? Glaube ich nur noch eingeschränkt an Gottes Macht und seine Liebe, um mich selber vor Enttäuschungen zu schützen? Kleine Zweifel an Gottes Güte können mich hindern, im Glauben voranzugehen. Wenn ihr jetzt merkt, dass euer Glaube Schaden genommen hat durch das, was ihr selbst erlebt habt, oder auch durch das, was andere Menschen erlebt haben, die euch nahestehen, dann möchte ich jetzt für euch beten zum Abschluss dieser Predigt. Lieber Vater im Himmel, du sagst, dass uns nichts von deiner Liebe scheiden kann. Nicht hohes, nicht tiefes, noch irgendein Teil deiner Schöpfung. Und du siehst, wo wir uns von deiner Liebe abgeschnitten fühlen. Du weißt, was passiert ist, das unseren Glauben hindert. Erneuere jetzt den Fluss deiner Liebe. Lass unseren Glauben wachsen. Schenke uns neue Wurzeln und Zweige, wo andere abgestorben sind. Herr, erbarme dich über unseren Unglauben.